Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Na, habt ihr auch schon das erste und zweite Türchen eures Adventskalenders aufgemacht? Herzlich willkommen zur Folge 24 vom Podcast Berufsjugendlich. An den Mikros wie gewohnt Jendrik und
Anna, hallo.
24 Folgen, das heißt, ihr könntet jetzt jeden Tag eine Folge Berufsjugendlich hören und euch dadurch euren ganz eigenen Adventskalender bauen und dann seid ihr am Ende voll auf Stand und habt sogar noch eine Bonusfolge am 16. Dezember, die 25, wenn euch über Weihnachten langweilig werden sollte. Also das ist wirklich richtig gut. Anna, ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin fit. Hier ist heute Morgen das warme Wasser ausgefallen. Ich musste kalt duschen und habe nochmal festgestellt, was viele ja schon wussten, dass das schon ganz geil ist, weil man richtig erfrischt in den Tag startet. So, ich weiß nicht, ob du...
Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, weil wir sehen uns ja hier auf Zoom, dass man mir ansieht, wie müde ich bin. Insofern, ich freue mich sehr, dass du kalt geduscht hast und jetzt richtig fit bist. Ich brauche noch einen Augenblick. Wir nehmen morgens auf, aber ich komme heute etwas langsamer in den Tag als sonst.
Genau, heute soll es aber gar nicht ums Duschen gehen, sondern es geht wieder um spannende jugendpolitische Themen. Aber wir fangen natürlich damit an, was war denn eigentlich so los? Und wir beide haben uns gesehen. Vor ungefähr einer Woche auf der Vollversammlung des Landesjugendrings NRW. Ich bin selber noch ganz im Änderungsantragsfieber, weil da mein Verband, die AJ NRW, ja doch den einen oder anderen gestellt und auch mit einem gewissen Nachdruck eingebracht hat.
Ich mag das sehr, wie du versuchst, das so ganz freundlich zu umschreiben. Also ich glaube 20, 25 Änderungsanträge und ich bin immer ein bisschen erschrocken, wenn ich dachte, ah, guck mal, nochmal was von der AJ. Ah, nochmal was von der AJ. Ihr wart fleißig, sagen wir es mal so.
Ja, und wir wurden ja irgendwann auch schon abgekürzt als AJ. Ne, man kann ja AE auch, damit man nicht mehr so viel aussprechen muss. Egal, es war eine spannende Versammlung, über die man auch nochmal eine eigene Folge mit Dynamik machen könnte. Darum geht's aber heute gar nicht. Ich bin aber sehr positiv gestimmt, weil vor zwei Tagen die Westfälische und die Lippische Landeskirche das Kinder- und Jugendvertretungsgesetz beschlossen haben. Das sorgt dafür, dass jetzt vor Ort Kinder- und Jugendvertretungen gegründet werden können als eigenständige Jugendverbände innerhalb der Kirche. Das ist notwendig, damit wir eben auch den jugendverbandlichen Prinzipien nach SGB 8 Paragraph 12 entsprechen. Das war an noch nicht allen Stellen so. Und jetzt muss die Rheinische Kirche noch nachziehen im Februar und dann haben wir da echt einen großen Schritt gemacht. Und das kann man schon noch mal positiv sehen, dass so ein weitreichender Beschluss sehr mit einer großen, mit einem großen Willen bestätigt wurde oder getroffen wurde. Genau. Da freue ich mich drüber. Anna, worüber freust du dich oder was war los bei dir?
Ja, also freuen geht ja schon so sehr in die Zukunft. Ich freue mich jetzt auch einfach rückwärts, denn ich war viel unterwegs. Wenn ich so überlege, Hildesheim, dann in Berlin, dann in Duisburg, dann wieder in Berlin, dann in Stuttgart und jetzt wieder in Berlin und mit ganz vielfältigen Themen und Aufgaben unterwegs. Es ging um das Thema Ganztag, das Thema Kinderarmut, psychische Gesundheit junger Menschen, Mädchenbeteiligung. Also ich merke jetzt schon auch, es wird Zeit für Weihnachten und es wird Zeit, so ein bisschen runterzufahren. Aber nächste Woche geht's bei mir nochmal, wohin muss ich? Nach Frankfurt. So, also ganz viel los. Ich will gar nicht jetzt so die ganzen Organisationen und so weiter aufführen. Aber ich merke schon, dass zum Ende des Jahres so auch aufgrund der politischen Situation diese Treffen, Tagungen, Konferenzen sehr aufgeheizt sind. Viele wissen nicht, wie es weitergeht, trotz der vorläufigen Haushaltsführung im Bund. Es werden jede Menge Projekte gestrichen und Projekte gekürzt. Hier in Berlin gibt es am 5. Dezember eine große Demo der Kulturarbeit, der Kinder- und Jugendarbeit. Also man merkt, da ist so ein Druck drauf, der gar nicht zu der Besinnlichkeit irgendwie passt, die wir uns im Dezember doch wünschen, wenn die Tage kürzer werden. Und also ich merke, da ist gerade viel Unsicherheit und das nimmt mich auch mit, weil es ja auch mich und meine KollegInnen betrifft. Also ich gucke auch auf nächstes Jahr in den Kalender und denke, ja, also ich habe auch noch nicht so viele Aufträge zum jetzigen Zeitpunkt, weil viele zurückhaltend sind und ich kann das auch gut verstehen. Genau, insofern muss ich auch so ein bisschen gucken. Ich würde euch gerne noch was erzählen von einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, weil ich das ganz spannend fand. Und Jendrik, wir sollten da ja oder wir wollen ja auch an dem Thema dranbleiben. Ich habe das erste Dialogforum der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert-Koch-Institutes moderieren dürfen. Da ging es um die psychische Gesundheit junger Menschen. Und wir haben schon eine Folge dazu gemacht. Das Thema Mental Health junger Menschen ist in aller Munde und alle sprechen drüber. Und es ist jetzt auch eine wichtige jugendverbandliche Forderung, sich diesem Thema und diesem Fokus mehr zu widmen. Ich fand es aber auch als Moderation nochmal sehr, sehr spannend, dass dort WissenschaftlerInnen einfach mal Studien dazu vorgestellt haben und anhand der Zahlen gar nicht in so eine jugendpolitische Betrachtungsweise gegangen sind, sondern erstmal in eine gesundheitspolitische Betrachtungsweise. Also zu sagen, was müssen bestimmte kinderärztliche Dienste tun? Welche Aufgaben hat die Kommune? Was tut das Land schon? Und ich fand das sehr, sehr interessant, weil wir schnell in so einen, auch in so einen jugendpolitischen, in so eine jugendpolitische Dynamik kommen und dort jetzt, das kann man auch negativ sehen, weil sie natürlich dann nicht jugendpolitisch gedacht haben, aber ich finde es interessant für uns, sich dort mal gesundheitspolitisch die Rahmenbedingungen abzuholen und vor allen Dingen Daten, die ich mir jetzt nochmal genauer anschaue, weil ich glaube, dass sie uns dazu einladen, auch mal differenzierter in der Jugendpolitik darüber zu sprechen, worüber reden wir, wenn wir über Mental Health, psychische Gesundheit, Wellbeing, Wohlbefinden und so weiter sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da in der Jugendarbeit und in der Jugendpolitik gerade auch das Fachhandwerkszeug kennen, um auch zu unterscheiden, was ist eigentlich eine psychische Erkrankung und was ist auch sozusagen, gehört zu diesem Gefühlsset des Menschen dazu, traurig zu sein, Angst zu haben, was sich eben nicht gleich sozusagen manifestiert als handfeste Erkrankung, die man nach bestimmten Indikatoren bestimmen kann. Also das jetzt so an alle da draußen, bleibt mal an den Sachen dran, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das Robert-Koch-Institut machen. Bleibt auch bei uns dran, weil wir werden das sicher wieder fokussieren. Ich glaube, wir reden da in der Jugendpolitik noch nicht differenziert genug darüber. Und die Gesundheitspolitik hat leider auch noch keine Ahnung davon, dass Jugendpolitik existiert. Insofern würde ich sagen, da können wir gut voneinander lernen.
Das glaube ich auch. Und wenn wir über Emotionen sprechen, dann sind wir auch sehr schnell bei Angela Merkel, die ja verschiedene Emotionen hervorruft. Überleitung ist angekommen, glaube ich. Ja, und die Schlagzeile der Woche haben wir ja ab und zu mal drin. Und vielleicht habt ihr als HörerInnen das ja auch gesehen. Angela Merkel hat Hazel Brugger getroffen und das ist genauso formuliert, denn so heißt ja das Video. Nicht Hazel trifft Angela, sondern Angela Merkel trifft Hazel Brugger. Hintergrund ist, dass Merkel ein Buch geschrieben hat, Freiheit, in dem sie über ihre politisches Wirken, aber auch mit privaten Einblicken spricht, Dinge nochmal erklärt, erläutert, und Hazel Brugger führt dieses Interview. Ich war sehr überrascht, als mir das vorgeschlagen wurde bei YouTube und habe gedacht, okay, wird das ein Comedy-Format? Ist das eine KI? Warum macht Hazel Brugger so ein Interview, die man sonst ja eher von Last One Laughing oder kennt oder von anderen Comedy-Formaten? Sie hat's recht charmant gemacht, hat auch versucht, hier und da mal was Witziges einzubauen, ist bei Merkel abgeprallt. Es war halt so nett und sanft, man konnte sich das angucken. Ich finde es jetzt nicht, es war jetzt kein Fiasko, wie auch, ich glaube, der Tagesspiegel hat so getitelt. Einfach nett, aber am Ende auch wenig Neues und jetzt nicht so richtig interessant gewesen. Zwei nette Stimmen, so habe ich es im Vorgespräch eben bezeichnet. Du hast es auch gesehen, Anna.
Ich habe es mir auch angesehen. Hazel Brugger ist sehr seriös und wenn man sie kennt, ich höre ja auch den Podcast, den sie zusammen mit ihrem Mann Thomas Spitzer hat. Man weiß, die kann sehr heftig und sehr geradeaus sein und sehr direkt. Und dort empfand ich sie so als freundlich charmant und es ist auch witzig, Angela Merkel hat sich ja gewünscht, mit Hazel Brugger dieses Interview zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Insofern ist das, also sagt das doch auch was über Angela Merkel und ihren Humor aus. Aber ich würde auch sagen, es ist mehr Clickbait als Inhalt. Und wir erinnern uns, Angela Merkel hat damals schon mit dem YouTuber LeFloid ein YouTube-fähiges Format gemacht zum Thema so Demokratie und Wahlen und Politik. Ja, sie mag Influencer, ist mein Eindruck. Ich bin ein bisschen underwhelmed und sehe auch nicht, wie das sogenannte junge Leute in Anführungsstrichen ansprechen soll. Also das richtet sich nicht an Gen Z. Ich glaube, es ist was für uns, Jendrik. Ich glaube, das ist was für Millennials, so in unserem Alter, die irgendwie auch noch eine bestimmte emotionale Beziehung zu 16 Jahren Angela Merkel haben und jetzt nicht unbedingt selber konservativ sind, aber sich in diesen wilden politischen Zeiten auch so eine Stabilität zurücksehnen, die Angela Merkel ja auch im Guten und im Schlechten ausgestrahlt hat. Ich freue mich persönlich sehr, dass sie ihr Buch Freiheit genannt hat. Ich habe irgendwo auf X gelesen, dass das auch, dass sie das deshalb so genannt hat, damit Christian Lindner seine Autobiografie so nicht mehr nennen darf. Insofern würde ich sagen, das ist okay, aber das Video, Kiepenheuer+Witsch, der Verlag, Chapeau, sowas zu machen, aber junge Leute ansprechen, I don't think so.
Kann nicht jeder Podcast machen, ne?
Kann nicht jeder Podcast machen.
Das ist einfach so.
Aber heute widmen wir uns schwerpunktmäßig einem Thema, das eben ganz besonders junge Menschen betrifft. Und wir haben lange überlegt, wie wir das Thema angehen können, weil es irgendwie eben auch im Schatten gesellschaftlicher Debatten steht, aber von großer, großer Bedeutung ist, nämlich Wohnungslosigkeit bei jungen Menschen. Ich habe im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme viele Dokus gesehen und dadurch auch so ein bisschen meinen Algorithmus trainiert. Und mir werden immer mehr Videos vorgeschlagen von wirklich, also es ist heartbreaking, wenn ich das sagen darf, eine Turnhalle in Münster, die in der ersten Semesterwoche vom AStA angemietet wurde, damit Menschen, die keine Wohnung gefunden haben in der Ersti-Woche, dort nachts ihren Schlafsack und ihre Isomatte ausrollen können. Aber nur von, glaube 20 Uhr bis 9 Uhr morgens und dann müssen sie ihre Sachen in Spinde tun und wieder rausgehen. Also so war meine erste Semesterwoche nicht. Ich finde das ganz heartbreaking. Und ja, machen wir uns nichts vor, es ist auch irgendwie ein Weihnachtsthema, denn Maria und Josef waren auch ein junges Paar, das nirgends Obdach fand. Hier mit Weihnachtsreferenz abgetan. Ne? Einmal was zu christlicher Erzählung gesagt. Aber wenn ich mich so dran erinnere an meine Studienstartphase, frage ich mich, was bedeutet es denn in dieser Phase des Lebens, in der man sich eigentlich so eine Art von Selbstständigkeit, Stabilität und Zukunftsperspektiven aufbauen sollte, plötzlich ohne festen Wohnsitz dasteht? Das ist momentan für viele junge Menschen Realität. Wohnungslosigkeit ist nicht nur ein total soziales Problem, sondern eben auch ein Spiegel von Ungerechtigkeiten in Bildung, Arbeit und Familienverhältnissen. Und das sagt auch Markus Seidel, das ist der Vorstand der Offroad Kids, den wir später noch im Interview hören werden. Aber nochmal zur Erläuterung. Das ist wichtig, dass wir da trennen an dieser Stelle zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Wohnungslos sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und häufig bei Freunden oder bei Familie im Netzwerk übernachten. Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, die haben auch keinen festen Wohnsitz, aber sie haben auch keine Möglichkeit, bei Menschen aus ihrem Netzwerk unterzukommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Und das ist besonders belastend für junge Menschen, wenn sie dann wohnungslos sind, weil eben diese Wohnungslosigkeit oft mit gesundheitlichen und psychischen Problemen einhergeht. Kann man sich vielleicht sogar vorstellen. Und Studien zeigen, dass wohnungslose Menschen überproportional häufig unter psychischen Erkrankungen leiden, aber die gar nicht immer diagnostiziert sind. Und dazu kommt ja oft auch soziale Isolation, ein erschwerter Zugang zu Bildung und zur Arbeit. Wenn man mal auf die Zahlen schaut, dann stellen wir da fest, junge Menschen unter 25 Jahren machen 16% der wohnungslosen Bevölkerung aus, sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe. Also das ist schon dramatisch. Die ARD hat es ja auch vor ein paar Monaten mal als Slide auf Instagram gepostet in den entsprechenden Nachrichten. Und so viel kann man schon vorweg sagen, Wohnungslosigkeit ist kein Armutsthema, sondern ganz oft ist das familiäre Umfeld ein Auslöser, dass junge Menschen auch die Wohnung verlassen, woanders hingehen. Du hast es eben gesagt, bei FreundInnen auf dem Sofa schlafen. Es gibt die Sofa-Hopper-Website, die ja später auch noch im Interview genannt wird. Und eine Organisation, die sich wohnungslosen Menschen, aber auch von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen widmet, sind die Offroad Kids, eine Stiftung, die sich seit 94 eben für Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Kinder und Jugendliche einsetzt. Was machen die? Sie haben das Ziel, jungen Menschen, die eben auf der Straße leben oder in schwierigen Lebenssituationen sind, eine Perspektive zu geben. Die machen Beratung, Unterstützung bei der Wiedereingliederung, konkrete Hilfe in Krisensituationen, ganz viel Streetwork, schauen, wie sie da helfen können, auch einen großen Teil über Social Media. Und ich habe vor einigen Tagen mit Markus Seidel gesprochen, Gründer und Vorstand von den Offroad Kids. Und das hören wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
Markus, wie hat sich denn die Situation von Straßenkindern, von jungen Wohnungslosen in Deutschland in den letzten Jahren verändert? Und vielleicht auch, welche neuen Herausforderungen sind dazugekommen durch gesellschaftliche oder politische Entwicklung?
Ja, sie hat sich ganz grundlegend verändert, die Situation von jungen Menschen, die gefährdet sind, obdachlos zu werden oder auch schon obdachlos sind. Und zwar hängt es eng zusammen mit Social Media. Es war so, dass vor Social Media, also bis vor, sagen wir mal, so 7, 8 Jahren ist, so war das, junge Menschen, die oft auch aus einer kleineren Stadt kamen, sehr schnell in die Großstädte gegangen sind, um dort sich ja mit Betteln oder mit Prostitution oder auch mit Kleindiebstahl über Wasser zu halten. Vor allem aber auch deswegen in die Großstädte gegangen sind, weil sie wussten, da sind auch ein paar andere, da sind sie vielleicht nicht ganz allein. Bei vielen hat sich die Hoffnung zwar dann zerschlagen und sie waren dann doch sehr allein auf der Straße und sind auch sehr schnell sehr tief gefallen und gescheitert. Das hat sich verändert über Social Media. Heute weiß ja jeder, man hat einen eigenen engeren Freundeskreis, mit dem man über Social Media sehr, sehr eng vernetzt ist. Und dann gibt es so einen erweiterten Kreis Bekannter, mehr oder minder guter Bekannter, die es eben auch noch gibt. Und kommen heute junge Menschen in so eine Situation, dass das Zuhause wegbricht, also zu Hause geschlagen wird, Misshandlungen stattfindet, auch Missbrauch, Dauerstreit ist, ein Riesenterror zu Hause ist, so dass man also wirklich nicht mehr zu Hause bleiben kann, dann ist es doch so, dass sehr viele erstmal bei Freunden und Bekannten über Social Media so ihr Leid teilen und so auch Unterschlupf finden. So kommen die von Sofa zu Sofa unter. Zwischendrin kann schon auch mal sein, dass sie mal ein paar Nächte dann nirgendwo übernachten, dann laufen sie nachts in der Gegend rum, auch noch oft in ihrer Kleinstadt, sitzen vielleicht in der Buswartehäuschen oder gehen vielleicht auch sogar mal wieder noch mal eine Nacht oder zwei ins Elternhaus, das man vielleicht auch gar nicht so nennen sollte, halten es noch mal 2 Tage aus, werden wieder abdüsen und sind dann wieder bei Bekannten. Und der Bekanntenkreis, bei dem dann untergekommen werden kann, der erschöpft sich irgendwann. Und dann wird es gefährlich, dann kommt auch heute noch der Sprung in die Großstadt.
Ja, ich habe das bei dir bei einem Beitrag auf LinkedIn, glaube ich, vor ein paar Tagen auch gelesen, dass dann teilweise ja auch Unterkunft gegen sexuelle Handlungen und so weiter dann gewährt wird, was auch sicherlich ein krasses Thema ist, wenn du über Gefahren redest.
Ja, das war früher auch schon so, dass wenn Jungs oder Mädels auf die Straße geraten sind, dass sehr schnell eine Form von Prostitution mit einherging, weil damit haben die sich nicht kriminalisiert. Das ist anders als bei Kleindiebstählen, wo du gleich mit der Polizei auch ins Gefecht trittst, ne? Also ist ja klar, da machst du dich kriminell, ist es doch bei Prostitution nicht so. Und Betteln läuft eben nicht das ganze Jahr gleichermaßen gut. Bei Mädchen war es so, dass sie sehr häufig dann doch von einem Älteren auf der Straße eine Unterkunft geboten bekommen haben, ja, und dann aber entweder mit dem dafür ins Bett gegangen sind oder eben dann auch sich selbst prostituiert haben. Bei Jungs war es so, die sind selbstständiger da gewesen, die haben den Markt selbst in die Hand genommen und sind dann selbst auf den Strich gegangen. All das hat sich heute natürlich dadurch verändert, dass diese Zwischenstation auf dem Sofa von Bekannten stattfindet, die auch ungefährlich sein kann. Aber irgendwann ist halt das letzte Sofa aufgebraucht bei Bekannten, dann sind es irgendwelche Kontakte und dann kann es insbesondere bei Mädchen sehr, sehr schnell dazu kommen, dass sie dann eben bei jemanden übernachten, bei dem sie eben im Gegenzug für die Übernachtung eine Dienstleistung erbringen. Dienstleistung ist sehr, sehr grundsätzlich sexuell.
Ja. Mit den Offroad Kids unterstützt ihr ja auch junge Menschen dabei, wieder stabile Lebensverhältnisse aufzubauen oder dahin zurückzufinden. Was sind denn die größten Hindernisse, die junge Menschen überwinden müssen, um dann eben wieder in diese Verhältnisse zu kommen?
Ja, zunächst müssen sie uns ja überhaupt erstmal finden. Und es ist auch heute ganz anders als noch vor Jahren. Ursprünglich war es so, dass wir Streetwork gemacht haben in den Großstädten. Wir mussten also immer abwarten, bis junge Menschen auf der Straße auftauchen und dort dann auch wirklich im obdachlosen Milieu zu sehen sind. Heute ist es anders. Heute sucht ein junger Mensch in seiner Not oder auch seine Gastgeber im Internet nach Hilfe. Die fragen Google danach, was gibt es denn an Möglichkeiten? Ich bin jung, ich bin obdachlos, ich bin wohnungslos. Wer hilft mir? Wer kann mich beraten? Und dann findet Google sehr, sehr schnell sofahopper.de. Sofahopper.de kann sich auch jeder, der heute zuhört, bitte tief, tief einprägen, denn da haben wir heute eine Internet-Streetwork-Station. Das heißt, unsere Sozialarbeiter sind heute Streetworker im Internet. Wir haben die Streetwork mit sofahopper.de ins Internet verlagert. Und ich sage das so ausdrücklich, weil es fast nicht vorstellbar ist, dass man Streetwork im Internet macht, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben heute 90% des Anfrageaufkommens über das Internet. Und das verändert natürlich die Situation ganz, ganz grundlegend. Wir erreichen also junge Menschen in einer Situation, wo sie häufig noch, naja, so halbwegs ein Dach über dem Kopf haben. Wir sprechen schon von verdeckter Obdachlosigkeit, weil sie ja doch mit einem Bein schon auf der Straße sind. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass sie noch nicht so ganz ohne Dach über dem Kopf sind. Und aus der Situation, auch oft noch am Heimatort, lässt sich natürlich leichter eine Perspektive finden. Da lässt sich vieles reparieren und kippen, was in der Großstadt sonst nicht mehr gut möglich ist. Das muss man einfach wissen. Und so haben es unsere Mitarbeiter heute durchaus in Anführungszeichen leichter zu helfen. Denn wir müssen nicht erst noch eine Drogensucht, die auf der Straße dazugekommen ist, aus dem Weg räumen. Und wir müssen nicht noch das ganz heruntergekommene Hilfesystem um den jungen Menschen wieder irgendwie etablieren und dafür sorgen, dass der Anschluss findet. Sonst wir haben ihn sehr häufig noch an seinem Heimatort. Und das hilft enorm. Da ist die Schule noch mit dabei. Wir haben sehr häufig Auszubildende, die bei irgendjemandem wohnen, da ist sogar der Ausbildungsplatz noch dabei. All dies würden die ja verlieren, wenn sie dann in die Großstadt gehen. Und da ist die Sozialarbeit heute natürlich eine andere geworden als vor Jahren. Ich habe vorher gesagt, in Anführungszeichen, weil die Menge derer, die sich an uns melden, die hat sich verfünffacht seit Corona. Und das ist schon nicht ganz einfach. Wir haben ja deswegen jetzt nicht plötzlich mehr Personal zur Verfügung. Wir werden unterstützt vom Familienministerium. Die Hälfte der Kosten trägt das Familienministerium, die andere Hälfte Spender und Unternehmen, die uns unterstützen. Viele engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger aller Altersklassen. Aber es ist trotzdem so, dass wir ja nicht jetzt plötzlich Hunderte von Mitarbeitern haben. Wir sind insgesamt 60 Leute bei Offroad Kids, inklusive Verwaltung und allem drum und dran sind wir um die 60 Leute. Wir haben aber aufzufangen, beispielsweise im letzten Jahr, knapp 7.400 junge Menschen, die sich an uns gewandt haben. Das ist schon richtig, richtig viel. Das Fünffache dessen, was wir hatten, und der Anstieg hört eigentlich auch nicht auf. Und was wir auch merken, ist, dass die Komplexität der Problemlagen zunimmt. Was ursprünglich einfach nur der Gang zum Jugendamt, der gefehlt hat, der nie stattgefunden hat, oder ein gestörtes Verhältnis zum Jugendamt, was man reparieren musste beispielsweise. Es sind heute so viel mehr Themen, die da auftauchen. Wir haben weit über 40% junge Menschen, die von einer psychischen Erkrankung berichten und auch von ihren Traumata. Das heißt, die bringen zum Teil auch Diagnosen schon mit. Wir müssen da ganz anders rangehen. Und auch da der Hinweis an alle, die heute zuhören: Es gibt für junge Menschen, die ein psychisches Problem haben, die ein Trauma vor sich herschieben, gibt es das Forum oder das Portal krisenchat.de. Da gibt es eine weitere Option für junge Menschen, Hilfe zu finden. Also bei uns kriegen diejenigen, die ein Unterkunftsproblem haben, Hilfe, und wir helfen gerne bei der Planung der Zukunft und helfen natürlich auch bei dem Gedanken, was wird denn aus mir und welche Berufswahl werde ich vielleicht mal treffen, all dies, das können wir alles helfen. Wo wir an unseren Rand kommen des Möglichen, ist bei psychischen Belastungen. Klar, unsere Mitarbeiter sind alle sogenannte Mental Health First Aid Helfer, die sind ausgebildet dafür, aber wir sind nicht Psychologen. Die gibt's wiederum bei Krisenchat, und darum geht es Hand in Hand, sofahopper.de und Krisenchat.
Jetzt hast du eben schon oft über Social Media gesprochen, und verstehe ich das bei dir richtig, dass du es eher als Chance siehst in eurer Arbeit und jetzt weniger als Risiko?
Social Media ist Gott sei Dank da. Es ist eine Riesenbrücke für junge Menschen. Erstens nicht gleich auf der Straße zu sitzen und zweitens Hilfe zu bekommen. Man stellt sich vor, man ist irgendwo hier, ich komme aus dem Schwarzwald, irgendwo in einer Kleinstadt im Schwarzwald. Da kommt es so gut wie nie vor, dass ein junger Mensch plötzlich auf der Straße sitzt. Ja, wer hilft denn dann? Wo finde ich Hilfe? Und ist mir das nicht furchtbar peinlich, dass ich da irgendwo in der Nachbarschaft an die Tür klopfen muss? Wo soll ich denn hingehen? Soll ich dann zum Pfarrhaus gehen oder soll ich zur Stadtverwaltung gehen? Und was denken die von mir, wenn ich da, oder in der Schule? Und was denken meine Mitschüler? Also was, da hilft Social Media natürlich sehr, sehr stark, die Brücke zu bauen und zu entschärfen, denn viele junge Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie sich wegen dieser Gefahr der Obdachlosigkeit nicht schämen müssen. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es kann ja einfach im Leben auch mal alles schief gehen, und viele andere Menschen sind ganz froh drum, wenn sie helfen dürfen, aber es ist für viele, mit denen man drüber spricht, auch eine ganz unbekannte Komponente, und da ist es gut, dass über Social Media heute sehr zügig Hilfe gefunden wird.
Jetzt hast du eben auch schon politische Maßnahmen angesprochen und hast gesagt, dass das Familienministerium einen Teil eurer Kosten oder sogar die Hälfte übernimmt. Wie bewertest du denn allgemein die aktuellen bestehenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendwohnungslosigkeit und was würdest du dir vielleicht wünschen, dass es noch effektiver wird?
Ja, das ist etwas komplizierter, man muss es einmal gehört haben. Wir haben das weltbeste Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, heißt es heute. Es war ursprünglich das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Weltbest, weil es einfach auf der Welt kein besseres gibt. Es ist nicht optimal, es hat seine Haken und Ösen, aber grundsätzlich ist es eigentlich so gut ausgestattet, dass man bis zum 27. Lebensjahr helfen könnte. Praktisch findet es nicht statt. Und zwar aus folgendem banalen Grund. Wir haben das beste Gesetz, aber die ist so ziemlich dümmste und blödeste Finanzierung dafür, nämlich über die Kommunalkassen. Jetzt wird es ganz kompliziert. Das heißt, in Landkreisen entscheidet der Landkreis, die Kreisratssitzung über das Budget für die Jugendhilfe, also für das Jugendamt im Landkreis und in kreisfreien Städten, also größeren Städten, dort ist es der Stadtrat, der da entscheidet. Der hat es einfacher, denn da sitzt ja nur ein Bürgermeister am Tisch und ein Stadtkämmerer, also nur eine Instanz, die quasi über das Geld mitentscheidet. In einem Landkreis ist viel komplizierter und deswegen ist die Jugendhilfe in Landkreisen häufig noch knapper bei Kasse als sonst wo. Es ist alles Pflichtleistung, aber die Pflicht endet beim vielen im Verständnis da, wo es dann Geld kostet. Und was passiert heute? Es werden Heimkinder insbesondere sehr viel zu früh verselbstständigt. Die bekommen sehr viel weniger Zeit zur Entwicklung ihrer Lebensperspektive als ein Kind, was im gewöhnlichen Elternhaus aufwächst. Wir wissen, dass heute das Verweilen im Elternhaus bei durchschnittlich 26 Jahren liegt. Heimkinder werden mit 18 Jahren, 19 Jahren sehr energiereich verselbstständigt, weil es einfach Geld kostet, die in Heimen zu haben und fallen sehr häufig dann auf die Nase und kommen auch nicht mehr auf die Beine. Und es ist schlecht, weil damit landen sie irgendwo im Bürgergeld und haben trotzdem ein Käseleben. Also es ist kein gutes Leben. Wir müssen da als Gesellschaft aktiver werden und dafür sorgen, dass das Gesetz, so wie es ursprünglich auch geschaffen wurde, für junge Menschen da ist, bis zum 27. Lebensjahr. Das wird nicht jeder ausreizen, aber die Entwicklungsphase bei einem jungen Menschen, der eine schwierige Jugend hatte und eine schwierige Kindheit, die dauert einfach ein paar Jahre länger als bei jemandem, der ganz gediegen aufgewachsen ist.
Markus, ich würde dich abschließend gerne fragen, wenn du an deine Arbeit zurückdenkst, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, gibt es irgendwie so ein Beispiel, das zeigt, wie entscheidend auch so eine schnelle und gezielte Hilfe von euch dann auch sein kann? An was erinnerst du dich da besonders?
Oder gibt es etwa 11.000 Beispiele, denn so viele haben wir inzwischen definitiv untergebracht in eigenem Wohnraum. Bei vielen wissen wir es heute gar nicht. Also wir können nur die zählen, bei denen wir es sicher wissen. Social Media ist eine schnelllebige Geschichte. Wenn jemand geholfen hat, meldet er sich nicht wieder. Aber es gibt so einige Fälle, wo ich sage, oh, wenn wir da nicht dabei gewesen wären, dann wäre es ganz schlecht gegangen. Ich kann mich an einen 15-Jährigen erinnern in Berlin, das ist jetzt aber auch schon 25 Jahre her, also wir sind seit 30 Jahren schon am Start. Der war auf dem Drogenstrich und dem ging es also wirklich elend und den haben wir eine Drogentherapie gebracht, nachdem wir ihn entgiftet hatten in der Klinik. Und dann wurde die Therapieeinrichtung geschlossen und der wäre wieder auf die Straße geraten, weil es einfach niemanden gekümmert hätte. Und wir haben uns halt eben wieder gekümmert und haben dafür gesorgt, dass es fortgesetzt wird und dass er auch eine ordentliche Betreuung anschließend bekommt in einer vollstationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Dann später verselbstständigt wurde zu einem vernünftigen Alter, in vernünftigen Alter. Wir sind einfach dran geblieben. Und heute verdient er so gutes Geld, ja, der müsste eigentlich mal spenden an uns, ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für eure Arbeit. Wir wünschen euch da weiterhin alles Gute und viel Kraft für diese wirklich wichtige Arbeit und höchsten Respekt, was ihr dort macht.
Ja, wir werden nicht aufgeben, denn es ist so, dass Offroad Kids und Sofahopper.de das einzige bundesweite Angebot sind. Wenn wir ausfallen, dann sieht's schlecht aus. Dann haben wir schnell Zustände, wie ich sie letztes Jahr im Sommer in Genf gesehen habe, in einer großen Schweizer Stadt, in der dann plötzlich Jugendliche auf Plätzen kampieren. Das brauchen wir, glaube ich, in Deutschland nicht zwingend. Wir sind so ein wohlhabendes Land. Wir sollten es in den Griff kriegen, dass hier niemand auf der Straße leben muss.
Und wir werden euch die entsprechenden Links, die du jetzt genannt hast, auch in die Shownotes packen. Dann könnt ihr da direkt draufklicken und das Ganze auch teilen. Vielen Dank, Markus.
Ich bedanke mich.
Anna, ich fand es total inspirierend, mit dem Markus zu sprechen. Und nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, ging es noch eine Dreiviertelstunde weiter. Ich hätte ja auch eine Stunde Interview einspielen können. Das hätte den Rahmen etwas gesprengt. Aber eine sehr inspirierende Persönlichkeit auch, der sehr gut Geschichten erzählen kann, wie du ja auch im Vorfeld, als du angepriesen hast, wir sollten mal mit ihm sprechen, gesagt hast. Und auch einfach ein gutes Gefühl erzeugen kann für die Situation. Was mich sehr angesprochen hat oder wo ich hänge, ist die Rolle von Social Media, was es früher ja nicht gab und wie das mittlerweile auch echt ein Gamechanger in diesem Bereich ist, dass sich dort wohnungslose Menschen oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen eben auch vernetzen, dass sie dort Anlaufstellen finden, untereinander connecten und das ganz oft auch Halt gibt an der Stelle. Oder dass so Sachen, es ist gar nicht immer so ein finanzielles Thema. Ich glaube, wenn du mit Menschen sprichst, die damit nichts zu tun haben mit dem Thema, dann denken die, ja, die haben bestimmt falsch gewirtschaftet, die haben ganz viele Schulden, die können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Nee, es ist so dieses, ich habe familiäre Probleme, ich streite mich oft, vielleicht auch Gewalt, was dazu gehört, ich muss irgendwie von zu Hause weg und das, überall ist es schöner als in den eigenen vier Wänden. Und da ist es toll zu sehen, dass es engagierte Menschen wie zum Beispiel die Offroad Kids gibt, gibt ja noch andere Organisationen, die sich diesem Thema widmen. Also hat auch mir nochmal viele Perspektiven geöffnet, die ich einfach so gar nicht gesehen habe, weil ich glücklicherweise mit diesem Thema einfach nicht viel Berührung habe. Das ist bei dir anders, Anna.
Ich arbeite selbst ehrenamtlich in einer Notschlafstelle für obdachlose Frauen in Berlin, in Evas Obdach, hier in Neukölln, wo ich auch lebe. Dort sind Frauen allen Alters, es werden sehr viele Sprachen gesprochen, wir sind viel mit Google Translator unterwegs, ganz unterschiedliche Erfahrungen und Biografien. Und Notschlafstelle heißt, dass die Frauen abends ab 19 Uhr kommen. Es gibt eine warme, selbstgekochte Mahlzeit. Wir haben, glaube ich, 30 Betten. Die Frauen können Wäsche waschen, duschen, erhalten Beratungsangebote, können ein bisschen fernsehen und einfach auch die Zeit für sich nutzen, in Ruhe und trocken zu sein. Ja, und ich finde das immer wieder erstaunlich. Ja, allen Alters. Und was mich in Klammern besorgt, sind übrigens auch sehr, sehr alte Frauen. Also das sorgt mich. Die sind sehr, sehr alt teilweise und leben immer wieder so intervallweise auf der Straße oder machen Sofa-Hopping. Aber eben auch immer wieder sehr junge Frauen. Und einige auch, die sich in Studium oder Ausbildung befinden und einfach neu nach Berlin gekommen sind und nicht die Netzwerke haben und auch nicht die Zugänge, ne, auch aufgrund von Sprache und so weiter oder Klasse, um einfach auf Anhieb eine Wohnung zu finden in einem eh schon sehr, sehr angespannten Wohnungsmarkt. Und die versuchen, wie viele obdachlose Frauen übrigens, nicht aufzufallen, sind sehr gut gekleidet, lesen in unserem Aufenthaltsraum und so weiter. Und ich frage da nicht nach, weil das ist Teil der Politik, ne? Ich bin nicht dazu da, um die auszufragen. Ich manage da die Küche. Aber das so ein bisschen mitzukriegen, auch wie unterschiedlich die sind, das ist das berührt mich. Im Übrigen auch viele Frauen, die arbeiten, die haben einen Job, aber die haben keinen festen Ort, an dem sie leben können. Also diese Verbindung von, wer Arbeit hat, kriegt automatisch eine Wohnung, das ist so ja auch nicht mehr. Und ich kriege das immer wieder hautnah mit, in welch prekäre Situation man gerät, vor allem als junge Frau, wenn man keine Wohnung oder kein WG-Zimmer findet und dann eventuell eben auch in so eine Spirale gerät. Wir haben es gerade gehört, auch das Thema Gelegenheitsprostitution spielt da eine Rolle. Gewalt, also das ist, da muss man genauer drauf schauen, da muss politisch gehandelt werden. Aber ich würde gerne auch über jene sprechen, die grundsätzlich durch die derzeitige Miet- und Wohnpolitik von Wohnungslosigkeit bedroht werden, aber eben nicht sofort in die Obdachlosigkeit oder in eine Suchtproblematik rutschen. Auszubildende und Studierende. Es sind ja auch viele aus unseren Reihen, die in Jugendverbänden engagiert sind, die ehrenamtlich engagiert sind, ein festes Netz haben und eben auch die finanziellen Möglichkeiten, aber der Wohnungsmarkt nichts für sie hergibt. Eine der Kernherausforderungen des Aufwachsens junger Menschen ist die Verselbstständigung. Das zitieren wir immer wieder aus dem 15. Kinder- und Jugendbericht. Und ein Aspekt davon ist eben auch die Ablösung vom Elternhaus. Häufig eben der Auszug oder der Wegzug. Wir kommen beide vom Land, wir sind auch weggezogen, weil wir studieren wollten oder eine Ausbildung oder auch einen Freiwilligendienst machen wollten. Also Freiwilligendienste spielen da auch eine Rolle. Da geht es um die Kernherausforderung Nummer 2 des Erwachsenwerdens, nämlich Qualifizierung. Und für immer mehr junge Menschen wird diese Frage nach einem kleinen WG-Zimmer oder einer kleinen Wohnung oder einem Wohnheimplatz zu einem handfesten Hinderungsgrund, überhaupt zu Hause auszuziehen oder ein Studium oder eine Ausbildung zu beginnen. Also wir sprechen auch davon, dass Menschen Angebote haben, irgendwo eine Ausbildung zu machen und das nicht wahrnehmen können, weil sie in der Nähe des Ausbildungsortes kein Obdach, keine Unterkunft finden. Also da müssen wir auch mal über das Thema Fachkräftemangel in diesem Licht sprechen. Schauen wir uns doch mal die WG-Preise an. Im Schnitt zahlt man derzeit für ein WG-Zimmer 489 Euro. Vor 10 Jahren waren es noch 324 Euro. Also das ist schon mal unglaublich gestiegen. Und ich sage das jetzt mal, ich alte Kuh, als ich 2004 in Konstanz am Bodensee, einer relativ teuren Stadt, im Wohnheim einen Wohnheimplatz bekommen habe, in so 6er-WGs, habe ich für 11 Quadratmeter 202,50 Euro bezahlt. Jetzt liegen die WGs, WG-Zimmer in Konstanz auch bei 500 Euro, wenn es gut läuft. Spitzenreiter ist München, 720 Euro. Für ein WG-Zimmer im Schnitt. Und wo kann man noch günstig wohnen? Ja, sorry, auch da, wo man nicht alles studieren kann, wenn ich das mal so sagen darf. In Ilmenau, in Chemnitz, in Freiberg und in Mittweida. Also ich finde, das dann hat auch keine Option zu sagen, ja, dann geh doch wo studieren, wo es noch Wohnraum gibt. Wir haben das Recht auf freie Ausbildungs- und Arbeitswahl. Und das ist auch wichtig so und richtig so. Und ich gehe da nicht einfach irgendwo hin, nur weil ich da günstig wohnen kann, sondern vielleicht dort, wo ich ein gutes Studienangebot habe. Deshalb verstehe ich das immer nicht, wenn Leute sagen, ja, dann müssen die halt alle, sorry, in Sachsen studieren. Sachsen ist schön, aber da kann man auch, also Mittweida kann man nicht alles studieren, ist eine FH. Ja, nur um das mal ganz kurz so, das wird ja politisch auch häufig kolportiert. Also es gibt hohe regionale Unterschiede. Und jetzt kann man sagen, okay, die kriegen doch BAföG. Das dürfte doch alles kein Problem sein. Ja, der rechnerische BAföG-Anteil für die Miete liegt bei 360 Euro. Das reicht in 72 Städten in Deutschland nicht aus und betrifft laut Moses-Mendelssohn-Institut im Wintersemester 23/24 über 86% der Studierenden. Und der Monitor Jugendarmut der BAG KJS, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, sagt, 40% der Studierenden sind arm oder von Armut bedroht, aufgrund dieser Wohnungssituation unter anderem. Ja, viele arbeiten, aber studieren braucht auch Zeit. Ja, Fachkräftemangel, die können doch überall kellnern gehen. Ja, zu Zeiten, wo ich eigentlich auch auf meine Klausuren lernen müsste. Also da steckt auch ein adultistisches Bild dahinter, Jendrik, das mich an der Stelle immer wieder total nervt, weil da ein absolut defizitärer Blick auch auf die Lebensphase Jugend unter diesem Druck gebracht wird. Und wer zu spät eine Zulassung für einen Studienplatz erhält, hat eh Pech gehabt, weil er so spät dran ist. Wenn ich erst spät eine Zulassung bekomme für einen Studienplatz, auf den ich gewartet habe, ja, 3 Tage vor Semesterbeginn, noch schnell eine Wohnung finden. Ich kenne auch viele, die in Jugendherbergen dann erstmal übernachten. Schauen wir auf Azubis. Die verdienen ja sehr unterschiedlich in der Ausbildung. Fast 60% können weniger gut oder gar nicht gut von der Vergütung leben, die sie im ersten, zweiten Ausbildungsjahr erhalten. Also wir müssen uns anschauen, dass ausgerechnet in dieser Lebensphase, wo diese wichtigen, wichtigen Schritte gegangen werden zu einem Erwachsenenleben, auch zu Erwerbsarbeit, alles so unsicher ist. Also ja, ich sag das mit 41. Ich lebe in einer kleinen Wohnung, einer kleinen Mietwohnung in Neukölln, Berlin-Neukölln. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sozusagen mit 41 immer wieder Sorge habe, dass ich mal meine Wohnung verliere. Und zwar nicht, weil ich es nicht mehr bezahlen kann, sondern weil der schwedische Großkonzern, dem hier mein Mietshaus gehört, einfach irgendwelche Dinge mit der Miete macht. Wie muss das sein für eine Person, die gerade irgendwie 18, 19 ist und gerade erst am Anfang steht? Also ich kann mich da emotional auch sehr mit identifizieren, weil in Berlin die Situation wirklich krass ist. Bei der 7. Konferenz des Netzwerks Mieten und Wohnen, das ist ganz spannend, ging es um den Schwerpunkt Jugend und Wohnen, unter anderem auch mit unseren lieben Kolleginnen von jugendgerecht.de, die Denkwerkstätten durchführen. Wir haben schon mal über das Thema Mobilität hier gesprochen. Und jetzt wird es ein bisschen interessant, weil alle schreien ja, wir müssen einfach mehr Studiwohnheime bauen. Einfach mehr Studiwohnheime, Azubi-Wohnen, wir müssen einfach mehr bauen. Fand das spannend. Ich habe in der Dokumentation gelesen, dass eine Referentin der DGB-Jugend sagte, dass sich nur 1% der Befragten aus einer Monitor, die den gemacht haben, sich überhaupt vorstellen kann, in einem Wohnheim zu wohnen. Sie haben die jungen Menschen haben eher einen hohen Wunsch danach, in Apartments zu wohnen, also kleine Einzimmer-Apartments, und auch Ruhe zu haben und die Tür zumachen zu können. Also auch das gibt uns wieder viele Hinweise auf die Frage psychische Gesundheit, Rückzugsmöglichkeiten, aber auch, ne, welche Form irgendwie von Konfliktfähigkeit legen Menschen an den Tag. Darum die Frage: Kolping-Jugend wohnen, Azubi-Wohnen und so weiter, sozialpädagogisch begleitetes Wohnen. Für wen ist es denn auf welche Art und Weise attraktiv? Also ich glaube, das ist super wichtig. Aber passen da sozusagen Angebot und Nachfrage an dieser Stelle zusammen? Und noch ein Fun Fact: Es gibt rund 2500 Förderprogramme in Deutschland für Bauprojekte. Aber das Geld wird nicht abgerufen und damit auch Geld für junges Wohnen wird nicht abgerufen, weil diese Förderprogramme super komplex sind, sich teilweise gegenseitig ausschließen oder nachher nicht rentabel sind für denjenigen, der bauen möchte. Vergangene Woche ist der Koalitionsvertrag in Brandenburg zwischen SPD und BSW erschienen und da steht was zum Thema junges Wohnen drin. Ich war ganz überrascht. Nämlich, wir geben uns in dieser Legislaturperiode mehr Mühe, das Geld für das große Bundesprogramm junges Wohnen abzurufen. Ja, liebe Regierung Brandenburg, gebt euch mal mehr Mühe an dieser Stelle. Was da dahinter steckt, ist genau diese Frage: Wie aufwendig ist denn eigentlich so ein Förderprogramm oder so Förderung zu beantragen? Und wann werden diese Förderinstrumente endlich harmonisiert? Da geht es auch um Verwaltungsreformen.
Jetzt kann man sich aber doch auch mal fragen, was kann man denn tun, um jungen Menschen bezahlbares Wohnen eigentlich zu ermöglichen? Und da haben die JUSOs, also die Jugendorganisation der SPD, vor kurzem eine WG-Garantie für Studierende und Auszubildende gefordert. Also, dass man ein WG-Zimmer für maximal 400 Euro pro Monat bekommt. Die reden dann von einer BAföG-Wohnungspauschale, die erweitert werden soll und Co. Und Philipp Thürmer, JUSO-Bundesvorsitzender, der ja auch mal bei uns zu Gast war, sagt, dass die Wohnkrise eine soziale Krise unserer Generation ist. Und daher auch die WG-Garantie soll wohl auch eine zentrale Forderung jetzt im Wahlkampf werden. Spannende Idee, aber auch so eine Idee einer Jugendorganisation, wie man es ja auch schon kennt. Spannend auch da zu wissen, dass Studierende 54% ihres Einkommens für Wohnkosten aufwenden. Also es steckt auch schon eine gute Idee hinter diesem Vorschlag.
Ja, und dann gibt's ja immer wieder so gesetzliche oder so Forderungen, wie man bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen für junges Wohnen oder Wohnen insgesamt schaffen kann. Mietenstopp, Mietpreisbremse, Mietendeckel. Ich blicke da manchmal selber nicht mehr durch. Aber ich bin total froh, dass wir Hörerinnen und Hörer haben in diesem Podcast, die ExpertInnen in dieser Sache sind. Und ich freue mich sehr, dass Jan-Peter Gesterkamp uns eine kurze Sprachnachricht geschickt hat. Der ist nicht nur Jugendverbandler und einer unserer treuesten Hörer, sondern auch Rechtsberater beim Mieterverein Köln. Und der hat eine Idee, wie man dieser Frage nach gerechtem Wohnen beikommen kann.
Hallo Anna, hallo Jendrik. In der Beratung werde ich immer wieder mit Problemen von jungen Erwachsenen konfrontiert, für die Wohnen gerade in Universitätsstädten enorm teuer geworden ist. Wir brauchen daher die Fortführung der sogenannten Mietpreisbremse, damit VermieterInnen nicht bei jeder Neuvermietung die Miete eines Apartments erhöhen können. Aber eigentlich brauchen nicht nur junge MieterInnen diese Mietpreisbremse. Aus diesem Grund fordert unter anderem der Deutsche Mieterbund einen bundesweiten Mietenstopp. Heißt, dass gefordert wird, dass die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 20 oder in Ballungszentren oft 15% innerhalb von 3 Jahren noch weiter heruntergeschraubt wird. Unter der Kampagne Mietenstopp sind diese Forderungen sehr schön zusammengefasst und ich hoffe, dass auch im nächsten Koalitionsvertrag noch etwas davon zu sehen ist, damit sich auch junge Leute Wohnen wieder leisten können.
Das eine ist ja, was man gesetzlich machen kann. Das andere sind Dinge, die man ja auch ganz praktisch umsetzen kann. Und wenn ich hier so durch die Innenstadt in der schönsten Stadt der Welt Essen gehe, dann sind da ganz viele Gebäude, die einfach leer stehen, ja, die man anders nutzen könnte. Nicht genutzte Bürogebäude, Industriebrachen. So, da gibt's ganz viele Möglichkeiten, die man umwandeln könnte in Wohnraum. Natürlich nicht zu irgendwelchen Edel-Locations, ja, auf der Zeche wohnen mit einem Ausblick auf das alte Zechengelände für, keine Ahnung, 2000 Euro Kaltmiete. Nee, das muss dann schon auch sozial gedacht werden. Genau solche Sachen wie Co-Living Spaces, also Wohnprojekte, wo junge Menschen eben Gemeinschaftsräume teilen, aber trotzdem eben einen eigenen Raum, hast du ja eben schon gesagt, als Rückzugsort für Ruhe haben, trotzdem mit anderen in Kontakt kommen können und die soziale Vernetzung dabei ist. So, ein Punkt, der immer wieder auch angesprochen werden muss, ist die ÖPNV-Anbindung. Also wenn man sagt, ja, dann geh doch eben nicht nach Berlin-Mitte, sondern wohn doch ein bisschen außerhalb. Ja, wenn da aber die ÖPNV-Anbindung nicht so gut ist, dann macht das auch schon wieder keinen Sinn, wenn ich nicht zu meiner Ausbildungsstätte komme, zu meiner Universität oder anderswohin. Frage ist natürlich auch, ist es nicht ein Teufelskreis, wenn die ÖPNV-Anbindung in die Gebiete besser ist und ich innerhalb von kurzer Zeit dann doch wieder ins Stadtinnere oder in den Kern komme, werden da ja auch irgendwann wieder die Mieten teurer und dann haben wir auch nicht viel gewonnen. Also es bleibt eine große Herausforderung.
Also am Thema Berlin kann man eben das sehr, sehr schön sehen, weil vorgestern, vor 3 Tagen, ist eine Studie rausgekommen, die Berlin den besten ÖPNV in den Großstädten Deutschlands bescheinigt. Also hier kommt man sehr gut von A nach B, nicht immer überall besonders pünktlich, aber es gibt grundsätzlich ja ein sehr gutes Öffi-Netz. Und das bedeutet aber eben auch, also in Berlin-Mitte wohnt schon lange keiner mehr. Wir reden ja davon, dass die Leute inzwischen nach Brandenburg ziehen und reinpendeln nach Berlin. Das heißt, in Berlin, selbst in sogenannten abgelegenen Lagen, auch da ist es schon nicht mehr leistbar und verdrängt die Mieterinnen, die gerade noch wie ich so am Rande des S-Bahn-Rings wohnen. Aber ich würde gerne noch mal auf diese Frage nach dem Bürokratieabbau abheben. Das ist jetzt kein sexy jugendpolitisches Thema, obwohl auch immer mehr Jugendverbände das gerade so im Förderbereich fordern. Aber ich finde, das ist doch was, wo wir uns über alle Parteien, ideologische Richtungen hinweg drauf einigen können. Wir müssen Bürokratie abbauen. Es muss einfacher werden, dass soziales Wohnen, dass genossenschaftlich, gemeinschaftlich gebaut werden kann. Es muss mehr Möglichkeiten geben, ohne wirklich jahrelang auf irgendwelche Anträge aus irgendwelchen kommunalen Ämtern zu warten. Es muss doch möglich sein, gemeinschaftlich, genossenschaftlich, solidarisch zu bauen. Und also, das klingt jetzt nach einer konservativen Forderung, ist es aber schon lange nicht mehr. Wir brauchen eine Verwaltungsreform, wir müssen Bürokratie abbauen, weil Wohnen ist ein Menschenrecht. Es gibt ein Recht auf Wohnen und es ist so unvorstellbar, dass in einem der reichsten Länder dieser Welt wir auch an dieser Stelle, ne, es gibt ja Verschränkungen mit Kinderarmut und so, alles klar, aber dass wir eine echte Wohnungsarmut haben. Und es reicht nicht, jungen Menschen zu sagen, sie sollen einfach mal ihre Ansprüche runterschrauben. Ich finde, die Zahlen zeigen das sehr deutlich. Ansprüche runterschrauben, also Entschuldigung, mit einer Isomatte in einer Turnhalle wohnen, das hätte auch unsere Boomer-Elterngeneration, das hätten die auch nicht gemacht. Verzeihung. Wir kommen zu unserer Kategorie Grußworte und Feiertage. Ich glaube, ich nenne die Kategorie jedes Mal irgendwie anders, aber ich nenne sie jetzt mal Grußworte und Feiertage. Ich freue mich sehr, dass uns Anais geschrieben hat. Anais kommt aus Brandenburg und schreibt, der Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Brandenburg wird am 20.11. 2 Jahre alt. Das ist total toll. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind damit nicht mehr der jüngste Dachverband der Kinder- und Jugendgremien in Deutschland, denn kürzlich wurde in Niedersachsen ein Dachverband der Kinder- und Jugendgremien gegründet. Und deshalb hat der Dachverband vergangenes Wochenende ein Vernetzungstreffen veranstaltet mit Workshops, Stadtrallye und einer Geburtstagsparty und natürlich auch, wie es sich gehört, mit Anträgen und Diskussionen. Und sie haben ihr 33. Mitgliedsgremium aufgenommen. Meine allerherzlichsten Glückwünsche, liebe Anais, lieber Dachverband der Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg. Und ich darf euch noch zu was anderem gratulieren, denn es gibt nicht nur das Jubiläum zu feiern. Der Dachverband taucht wörtlich und namentlich im Koalitionsvertrag zwischen SPD und BSW in Brandenburg auf. Das ist ein sehr, sehr klares Bekenntnis zu Selbst- und Interessenvertretung junger Menschen auf Landesebene. Und auch ein spannendes Detail aus dem Koalitionsvertrag, ich habe es auf Instagram nochmal aufgearbeitet, das Detail, dass man sich das Thema Rede- und Antragsrecht von Selbstvertretung und Interessensvertretung auf kommunaler Ebene nochmal genauer anschauen will. Ich frage dann, naja, gilt das auch für Jugendverbände und Jugendringe? Aber ganz grundsätzlich, herzliche Glückwünsche an den Dachverband, einerseits zum Jubiläum, andererseits, ihr habt es geschafft, ihr seid in einem Koalitionsvertrag drin und ich würde sagen, nicht mit einer soften Formulierung, sondern mit einem ganz schönen Commitment der neuen Brandenburger Regierung.
Den Glückwünschen schließe ich mich an und ihr habt es geschafft und wir haben es jetzt auch geschafft. Wir sind am Ende der Folge und biegen auf die Schlusskurve ein und erzählen euch, was denn so in den nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Folge ansteht. Und ich darf jetzt erstmal entspannen die nächsten Tage, Anna. Wir fahren wieder 4 Tage auf Gemeinschaftstage. Jede erste Woche im Dezember zwingt uns der Arbeitgeber sozusagen oder ermöglicht uns dazu, 4 Tage mal gemeinsam als Dienstgemeinschaft unterwegs zu sein, ein bisschen zu reflektieren vom vergangenen Jahr, auf das neue Jahr zu blicken, auch Zeit für die KollegInnen zu haben. Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, weil das wirst du kennen, wenn man einfach aus so einem trubeligen Alltag 4 Tage rausgenommen wird, wo es auch nicht so gern gesehen wird, wenn der Laptop auf dem Tisch steht. Das ist schon besonders, aber mittlerweile kann ich das wirklich schätzen. Dafür sind wir in Hessen, in Rodenrot. Checkt's mal aus, wo das ist. Und danach geht's dann aber endlich direkt weiter mit einem Gremium, weil eine Woche ohne Gremium ist ja eine komische Woche. Vorstandsklausuren, Weihnachtsessen. Jetzt beginnt ja wieder die Zeit der Weihnachtsessen, die man so tut. Und wir haben einen jugendpolitischen Ausschuss, wo schon noch spannende Sachen verhandelt werden. Also ist schon noch ein bisschen bis Weihnachten und der Abschluss sozusagen ist dann am 15. Dezember, wo ich mit Rot-Weiß Essen nach Osnabrück fahren darf. Das Stadion, wo ich aufgewachsen bin, wo ich früher eine Dauerkarte hatte. Und da werde ich jetzt im Auswärtsblock mit RWE stehen, mit dem Zug dahin fahren und meine Liebe hier zur Stadt auch im Auswärtsblock bekennen. Ich weiß, du fühlst das total mit. Das sehe ich an deinem Gesicht gerade. Du würdest am liebsten auch mitfahren, oder?
Ja, Fußball, voll. Hey. Also ich gehe auch immer mal wieder hier ins Stadion zu Union Berlin. Aber genau, ist mir gerade auch ein bisschen zu kalt. Auch dieses Rumstehen auf Weihnachtsmärkten und so. Das vielleicht kommt bei mir noch die Weihnachtsstimmung, aber vorher.
Glühwein regelt.
Ja, Glühwein regelt. Bei mir ist einfach vorher noch total viel los. Also ich habe das Gefühl, ich renne so auch ein bisschen durch die Adventszeit. Ich bin zunächst bei einem Fachtag zum Thema Ganztag beim Hessischen Jugendring, mache dann einen digitalen Input zum Thema Mental Health im Ehrenamt, auch unser Thema bei Echt Fürth. Ich habe Termine in NRW, leider nicht in Essen, sondern in Duisburg und in Düsseldorf, unter anderem zum Thema kommunale Jugendpolitik und Jugendmedienschutz, das wiederum in Bonn. Dann bin ich bei meinen lieben KollegInnen von der Sportjugend NRW und mache eine Art begleitete Lesegruppe zum 17. Kinder- und Jugendbericht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist einfach ein mächtiges Werk mit über 600 Seiten. Und für Fachkräfte ist es wichtig, da mal gemeinsam drauf zu schauen, ohne alles lesen zu müssen. Und ich mache da mit ein paar KollegInnen, ich glaube 70 KollegInnen, eine begleitete Lesegruppe. Ich darf hier noch einen kurzen Werbeblock einschalten. Also wir werden nicht gesponsert, aber the more the merrier gilt auch für die Jugendpolitik. Wir haben euch schon mal von den Denkwerkstätten auch heute berichtet. Die sind von jugendgerecht.de, der Arbeitsstelle eigenständige Jugendpolitik. Und jetzt sind aus einer Denkwerkstatt, nämlich zum Thema jugendgerechte Klimapolitik, heraus 5 spannende Podcast-Folgen entstanden. Sehen wir gar nicht als Konkurrenz, sehen wir als wichtige Ergänzung. Und ihr findet den Link zu diesen Podcast-Folgen in den Shownotes. Unsere letzte Folge in diesem Jahr, das Jahr ist schon vorbei, crazy. Die letzte Folge erscheint am 16. Dezember, also in 2 Wochen. Dann gehen wir in eine kurze Winterpause und sind am 6. Januar 2025, wow, oh, das ist krass, sind wir wieder für euch da und freuen uns auch sehr. Wir freuen uns, wenn ihr uns teilt und liked und Sterne gebt und Menschen davon erzählt, dass es einen jugendpolitischen Podcast gibt, wo 2 Menschen sich extrem viel Mühe geben, in ihrer Freizeit über das zu sprechen und das zusammenzufassen, was jugendpolitisch gerade bewegt. Jugendpolitik muss a thing werden, vor allen Dingen im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin kommt gut durch die wilde Zeit. Zündet mal ein Kerzchen an und lasst es euch gut gehen, mit oder ohne Glühwein. Wir hören und sehen uns. Bis dann.
Tschüss.